Und wenn da die Antwort ja ist, dann ist LinkedIn oder Personal Branding auf jeden Fall ein Tool. Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal klar machen, dass Personal Branding eigentlich nicht zum Selbstzweck da ist. Also Personal Branding ist nicht da, um sich selbst zu beweihräuchern und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern am Ende muss das zielgerichtet sein, damit das Sinn macht.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Romy, was geht ab?
Ich habe mir vorgenommen, ich will niemanden mehr mit meinen Adventskalender-News nerven.
So scheiße.
Nö. Aber ich glaube, für alle Unbeteiligten am Adventskalender, die haben jetzt schon genug darüber gehört. Was ansonsten abgeht, ich versuche gerade, Unternehmen rauszusuchen, auf die wir richtig Bock haben und bereite da gerade so Pitch-Vorlagen vor. Annemarie Berland.
Mhm. Was machen die?
Die machen so Naturkosmetik, kommen auch hier aus Süddeutschland und sind ganz schlecht auf Amazon optimiert.
Also Anne, heißt sie Anne? Ich weiß es nicht, aber wenn jemand die Person hinter dem Ganzen kennt oder eine Kontaktperson, haut Romy an, romy@snogsalting.com.
Genau.
Und wen noch?
Wen noch? Wen haben wir noch auf der Liste?
Ganz schnell, Topf.
Oh ja.
Oh ja, boah, an den sind wir schon lange dran. Liebe Grüße.
Oh ja.
Top 3.
Edding. Edding finde ich super interessant.
Ich glaube, da habe ich auch schon ein paar auf Amazon.
Vor allem, weil ich auch viel, also perfektes Amazon-Produkt, ne? Aber auch, weil ich jetzt viel Podcast mit der neuen CEO gehört habe und mir da mal so ein bisschen die Produkte genau angeguckt habe, hätte ich auch Bock drauf, ja. Und da bereiten wir gerade so ein paar Pitch-Vorlagen vor.
Guter Tipp übrigens. Wir haben das bei, ich darf nicht sagen, ich bin beteiligt bei einer Agentur. Da haben wir das viel gemacht, dass die Agentur Pitches vorbereitet hat, mir dann die PDF, wie auch immer, gesendet und ich den GründerInnen das dann per WhatsApp geschickt. Einfach ganz klar direkter Mehrwert. Hey, wie kann Agentur XY dir konkret helfen? Warum ist dein Amazon-Listing scheiße, dein Online-Shop? Das hat schon echt sehr, sehr gut funktioniert.
Was geht bei dir?
Boah, nur Schulungen mache ich aktuell. Ich sag selber immer, und deswegen ärgere ich mich über mich so, dass ich sage, ich glaube, dass Personal Growth, dass eine Person weiterkommt, mit die größte Motivation ist, in einem Unternehmen zu arbeiten. Und dann habe ich einfach gemerkt, auch in den letzten Wochen, wie sichern wir den Personal Growth? Da machen wir so wenig. Ich mache so wenig Schulungen, ich erkläre so wenig. Deswegen mache ich da aktuell ganz, ganz viel. Ich habe dir auch eine Slack-Nachricht geschickt.
Ich habe es gerade schon gesehen.
Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen mein Wissen, was ich im Kopf habe, irgendwie zu strukturieren, niederzuschreiben, in Präsentationen zu packen und einfach sowohl unsere Führungskräfte, aber auch alle anderen im Team irgendwie zu schulen, dass sie wieder mehr das Gefühl haben, Personal Growth voranzukommen. Das geht bei mir.
Coole Idee.
Viel Spaß mit der Folge.
Viel Spaß.
Willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Zu Gast heute Miss LinkedIn herself, Celine Flores-Villas, die Expertin im Bereich Personal Branding. Wenn jemand weiß, wie man sich auf LinkedIn positioniert, dann auf jeden Fall Celine. Sie wurde auch bereits dreimal zu LinkedIn Top Voice gewählt und auch das Portal selbst hat das quasi attestiert. Außerdem hat sie neben ihrer Personal Brand auch ein eigenes Unternehmen aufgebaut, nämlich die People Branding Company. Da bin ich heute ganz gespannt darauf, was wir da erfahren. Und in dieser Folge soll es darum gehen, wie der Weg aussieht von nur auf LinkedIn posten hin zu wirklich einer Personal Brand und auch darum, ein bisschen ein Imperium aufzubauen. Und ja, wie sieht eine Personal Brand aus? Und ich würde mal die These in den Raum stellen, dass für jeden, egal ob Angestellter oder Unternehmerin, ist der Aufbau einer Personal Brand wichtig. Deswegen hier in diesem Sinne herzlich willkommen im Podcast, liebe Celine.
Ich freue mich sehr und Dankeschön.
Um vielleicht einmal reinzustarten, macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir einmal kurz deine Definition von einer Personal Brand hören, weil ich glaube, auch dieses Schlagwort ist gerade in der Einleitung schon des Öfteren gefallen. Was ist für dich persönlich eine Personal Brand und auch ab wann kann man davon sprechen?
Ich glaube, zunächst ist mal wichtig zu verstehen, dass jeder von uns heute schon eine Personal Brand hat. Weil was ist eine Personal Brand? Das ist am Ende das, was andere über dich sagen, wenn sie mit dir zusammengearbeitet haben, ein ehemaliger Chef oder deine heutigen Kollegen. So, was sagen die über dich? Und das, was die sagen. Das heißt, grundsätzlich hat jeder eine Personal Brand. Und das ist natürlich auch das, was man online zum Beispiel über dich findet, wenn man dich googelt. So. Und was findet man da jetzt? Findet man da einen Link zu dein LinkedIn Profil, findet man da einen Link zu deinen Services oder Produkten oder findet man überhaupt was über dich? Ich glaube, das kann jeder vielleicht mal ausprobieren und den Selbstcheck machen. Und je nachdem, was man da findet und ob das eure eigenen Infos sind, die ihr gestreut habt, habt ihr schon einen guten Indikator dafür, ob ihr eine gute, gepflegte Personal Brand habt oder nicht. Und ich denke, wichtig zu verstehen ist, dass man dann die Option hat. Ne? Nimmt man das selbst in die Hand, was da online über einen geschrieben und gesagt wird, oder überlässt man das anderen? Und da würde ich halt sagen, hey, die bessere Option ist definitiv das selbst in die Hand zu nehmen, seinen eigenen Online-Auftritt mitzugestalten und Vollgas zu geben. Also Personal Branding, letztendlich deine Außenwahrnehmung, dein Image und deine Reputation. Das ist deine Personal Brand.
Würdest du zu jemandem sagen, der jetzt hier zuhört und sagt, ah, okay, Personal Branding, das ist nicht wichtig für mich, würdest du bei manchen sagen, okay, ja, stimmt, hast du recht, kannst jetzt abschalten, oder sagst du, halt, stopp, eigentlich ist es für jeden wichtig?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Ziele und die Ambitionen an. Also ich denke, ich sage jetzt mal, für den Beruf eines Dachdeckers, ist es wichtig, eine Personal Brand auf LinkedIn zu haben? Nee, würde ich sagen, ist nicht wichtig. Aber es gibt viele andere Berufe, in denen das wichtig sein kann, beziehungsweise wenn der Dachdecker sagt, hey, ich möchte aber als Sprachrohr für meine Branche, für andere handwerklich angestellten Mitarbeiter, möchte ich ein Sprachrohr sein, weil wir haben Bedürfnisse, wir haben Probleme, wir haben Herausforderungen, die aktuell nicht richtig kommuniziert werden, vielleicht auch nicht in die Politik, aber auch nicht in der Wirtschaft richtig präsent sind, dann kann das auch für den Dachdecker Sinn machen. Ne? Aber wenn du mich jetzt fragst, ob das für den Sinn macht, eine Personal Brand auf Instagram oder LinkedIn zu haben, einfach nur um seinen jetzigen Job besser zu machen, würde ich sagen, eher nicht. Wenn es darum geht, aber eine größere Zielgruppe zu erreichen, auf eine andere Art und Weise vielleicht Einfluss zu nehmen, stellvertretend für seine Branche, dann kann das auch für den schon wieder interessant sein. Also ich denke, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Und ja, ich denke auch, es gibt tatsächlich Personengruppen, Berufsgruppen, für die es einfach wirklich nicht so spannend ist wie für andere. Aber dann gibt es halt da die ganze Digitalszene, die ganze Marketingszene, alle Unternehmer, Gründer, für die ist es zu 100% hochrelevant, ja.
Und dann würdest du sagen, das ist eigentlich doch mal die erste Frage, die sich jeder stellen muss, oder? Dass man sagt, okay, möchte ich da noch mehr nach außen tragen? Möchte ich vielleicht noch mehr kommunizieren? Habe ich im Moment die Möglichkeiten noch nicht? Und wenn ja, dass man da mehr investiert, oder?
Genau, beziehungsweise sich gar nicht zu fragen, möchte ich mehr sichtbar sein, sondern ich glaube, die richtige Frage wäre, möchtest du mehr Mitarbeiter gewinnen und möchtest du mehr Kunden gewinnen? Und wenn da die Antwort ja ist, dann ist LinkedIn oder Personal Branding auf jeden Fall ein Tool. Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal klar machen, dass Personal Branding eigentlich nicht zum Selbstzweck da ist. Also Personal Branding ist nicht da, um sich selbst zu beweihräuchern, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern am Ende muss das zielgerichtet sein, damit das Sinn macht. Und deswegen finde ich, sind die Fragen noch mal grundlegender. Ne? Mitarbeiter, brauchst du welche? Wenn ja, dann LinkedIn. Ja.
Und wann kommt dann die People Branding Company ins Spiel? Weil das ist ja die Agentur, die du, glaube ich, mittlerweile so vor 2-3 Jahren angefangen hast aufzubauen. Wie viel seid ihr da mittlerweile und wie unterstützt dann ihr Anfragen, die reinkommen und sagt, okay, Personal Branding, das sind wir die Experten, da können wir unterstützen?
Ja, tatsächlich. Also freut mich voll, dass du sagst, uns gibt es vielleicht sogar schon 3 Jahre, weil das ist tatsächlich nicht so. Nee. Uns gibt es erst seit ein bisschen mehr als 1,5 Jahren. Also ich habe vor 1,5 Jahren erst gegründet. Aber das ist gut, weil das zeigt ja, dass wir scheinbar irgendwie schon so eine Bekanntheit haben und so ein Standing, dass man uns schon viel länger in dem Bereich vermutet, also was gut ist. Ich habe ungefähr vor 1,5-2 Jahren gegründet. Das heißt, wir hatten letztes Jahr eigentlich erst das erste wirklich volle Geschäftsjahr und sind jetzt 15 Leute und auch stark am Wachsen. Und was wir dann letztendlich machen ist, wir haben so 3 verschiedene, ich sag mal, Bausteine oder Formate oder man könnte auch sagen einfach Revenue Streams. Das eine ist unser Campus, das heißt, wir haben eine Online-Welt aufgebaut. Das ist wirklich so eine interaktive 360-Grad-Welt, wo du alles findest zum Thema Personal Branding auf LinkedIn. Dieser Campus ist voll gepumpt mit Content. Das ist so das Erste. Das Zweite sind die Trainings, die wir für Unternehmen anbieten. Beispielsweise, ein IBM oder ein Accenture oder so, die zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen einfach unsere Mitarbeiter ausbilden, die sollen aktiver sein, die sollen Recruiting machen oder Sales machen oder einfach als ja, Spokespersons auftreten. Das ist ein anderer Revenue Stream. Und das dritte ist eben wirklich dieses, ja, wir nennen es bei uns Takeover. Das heißt, wir übernehmen komplett die Accounts von Persönlichkeiten aus der deutschen Wirtschaft, wo wir als Ghostwriter aktiv sind und wirklich alles komplett an uns outgesourced wird und wir den kompletten Account steuern. Ja, das sind so die drei großen Bereiche und darum haben sich jetzt eben auch so bei uns die Teams natürlich gebildet.
Spannend. Wie ist da die Verteilung? Macht ihr mehr, dass ihr wirklich so diese Takeovers macht oder mehr wirklich die persönliche Beratung von einzelnen Firmen oder dann doch eher so das digitale Produkt? Gibt es da so eine Verteilung? Ist das alles ein Drittel oder?
Nee, das ist nicht alles ein Drittel. Also ich glaube, letztes Jahr war der Trainingsbereich, also wo wir echt so die großen Corporates und Konzerne gecoacht haben, was auch echt also Spaß macht, also als Trainer aufzutreten, ist auch irgendwie echt was Cooles, Leuten was beizubringen. Also mir macht das selber total Spaß. Ich habe das ja auch eine lange Zeit selber gemacht am Anfang. Das war letztes Jahr der größte, also der umsatzstärkste Kanal für uns. Und jetzt aber diese Takeover-Geschichte, also die Übernahme von Accounts, holt super stark auf, weil eben auch viele Unternehmen andersrum hingehen und sagen, ja, bevor jetzt unsere Mitarbeiter anfangen, wollen wir jetzt erstmal, dass der CEO vernünftig positioniert ist und dann ziehen wir die anderen irgendwie nach. Also es gibt auch so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Es kommt total auf die Unternehmenskultur auch an, womit sie starten, ob sie mit den Mitarbeitern starten oder dem CEO. Es ist auch super interessant, ne, wer da dann zuerst auf uns zukommt. Aber ja, das ist ein Bereich, der extrem stark gerade wächst. Also ich glaube, dieses Jahr sind die beiden Themen ja so relativ wohlauf. Und der Campus, das ist für uns ja letztendlich ein Basisprodukt, was wir auch überall immer einbinden. Der ist jetzt aber nicht so umsatzstark wie die wirklichen, ich sag mal, Client-Businesses, die wir betreiben.
Mhm. Vielleicht kannst du schon so einen kleinen Einblick mal geben, was einen erwartet, wenn man sich da auch, wenn man sich einloggt in euren Campus und das Ganze abschließt im Monat. Du hast gesagt, man findet da sehr konkrete Hacks. Was würdest du zum Beispiel sagen, wie oft soll ich auf LinkedIn posten? Also ganz oft ist es ja dann auch das Thema, man hört immer am besten jeden Tag. Aber ich glaube, man hat oft das Gefühl, ich habe jetzt gar nicht jeden Tag was zu sagen. Was ja. Würdest du denn dazu sagen?
Total, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich glaube nicht, dass man jeden Tag posten muss. Zumindest wenn ich mir angucke, welche Accounts in den letzten Monaten extrem stark gewachsen sind. Und wir haben es ja für die OMR extra auseinandergenommen. Also auch in meiner Keynote in der OMR, auf der OMR erzähle ich davon, kann man sich auf YouTube auch noch angucken und berichte mal so, wer ist in den letzten Monaten am stärksten gewachsen. Und das waren drei Accounts. Ich sage jetzt nicht wer, damit ihr einen Anreiz habt, die Keynote noch zu schauen. und das waren eben alles Accounts, die nicht täglich posten, sondern ich glaube, es waren im Schnitt dreimal, einer sogar nur zweimal und ein anderer Account, ich glaube, vier bis fünfmal, aber im Schnitt sind wir so auf drei Posts rausgelaufen. Also ich glaube, mit drei Posts kannst du immer noch ein super Wachstum haben und ich finde, das ist ja auch das, ich sag mal, Entspannte an der Plattform, dass du halt nicht wie auf TikTok dreimal am Tag ein Video hochladen musst, um irgendwie zu wachsen, sondern du kannst halt schon mit drei Posts die Woche, was nun echt Pillepalle ist unter uns, ne? Also das ist echt wenig, wenn man sich so Content Creator auf anderen Plattformen anguckt. Es gibt ja auch nicht sowas wie Stories, ne? Also Instagram allein ist viel aufwendiger, weil du ja jeden Tag irgendwie auch Stories machen willst oder musst. Und all das gibt es auf LinkedIn nicht. Also ich finde, das ist ja in Return, was du an Wachstum kriegst, ein relativ überschaubarer Einsatz und deswegen eigentlich auch an alle, die jetzt zuhören, no excuses, Leute, gebt Gas.
Sehr spannend. Was mich mal super interessieren würde, Johannes ist ja heute leider nicht mit am Start, aber Johannes ist ja sehr, sehr aktiv auf LinkedIn.
Total. Und er postet übrigens einmal am Tag, ne?
Ja, er postet einmal am Tag. Ja. Er postet auch immer morgens einmal am Tag. Johannes hat auch, ich glaube, durch seine Einblicke in die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche und dadurch, dass jetzt Nox auch so stark wächst, auch sehr, sehr viele Themen. Ich glaube, Johannes fällt es auch viel, viel einfacher, jeden Tag zu posten, weil auch einfach unglaublich viel passiert in den unterschiedlichsten Bereichen. Und er ja auch sehr viel Input zurückbekommt und Fragen gestellt, was man, glaube ich, auch immer wieder super für LinkedIn-Posts verwenden kann, weil man merkt, okay, also zu was bekomme ich denn Feedback, zu was bekomme ich denn viele Fragen.
Aber was würdest du denn mal sagen, wenn du mal so ganz kritisch auf Johannes LinkedIn-Account schaust? Weil ich weiß, dass ihr auch manchmal diese Roasting-Posts schon in der Vergangenheit gemacht habt. Was würdest du sagen, jemand wie Johannes, der ja sehr aktiv postet, wo man jetzt auch irgendwie sich über die letzten Jahre viel anschauen könnte, wenn ihr das eine Woche übernehmen würdet, was würdet ihr anders machen?
Puh, da müsste ich jetzt erstmal genau seinen Content auseinandernehmen. Also aus dem Stegreif muss ich erstmal sagen, das ist ja schon alles ganz gut. Also was heißt ganz gut? Der Johannes hat 60.000 Follower, der macht das sehr gut. Jetzt spontan, ich gehe gerade mal auf sein Profil. Was ich feststelle, ist, in den letzten Wochen hatte ich immer mehr das Gefühl, ist aber nur ein Gefühl, ohne dass ich das jetzt überhaupt in Verhältnisse setzen kann, weil ich jetzt eben nicht sein ganzes Profil gescreent habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Fotos ein bisschen mehr so wie fast zu Stockbildern werden. Also er hat so ganz viele Fotos, die er, glaube ich, einfach aus Shootings und so fertig hat. Und dann, klar, ne, erzählt er dazu halt irgendeine Geschichte, aber das ist einfach irgendein Foto mit irgendeiner Story. Und ich finde, das ist so ein bisschen... Ja, ich finde, das ist nicht mehr so authentisch, wie er das mal gemacht hat. Also er hat viel mehr Bilder von sich, die viel professioneller sind. Und ich hatte am Anfang hatte ich das Gefühl, war da noch mehr so, war das insgesamt so ein bisschen bunter. Also ich glaube, das fand ich am Anfang ein bisschen besser. Aber du, das ist jetzt also auf ganz hohem Niveau eine Anmerkung, die ich mir fast nicht erlaube zu treffen, weil insgesamt alles natürlich 100% cool ist, was er da macht. So Johannes oder Oliver Kohl ist ja, glaube ich, auch damit involviert, ja, der das supportet. Das wäre vielleicht so eine Sache, wo ich sagen würde, so hey, bisschen versuchen, weniger diese fast stockmäßigen Bilder von Johannes wieder rauszunehmen und wieder mehr so dieses Behind-the-Scenes-Fotos, Selfies und so weiter, was er früher viel mehr hatte, das wieder mehr reinzunehmen. Das fände ich persönlich cool, aber ist natürlich auch Geschmackssache.
Aber das ist doch ein mega Tipp. Würdest du auch sagen, persönliche Bilder, vielleicht irgendwie ein Selfie oder wirklich was, was vielleicht nicht das schönste Foto ist, aber perfekt zu der Situation passt, die du da gerade beschreibst, oder zu dem Problem, der Herausforderung, dass das besser ankommt, mehr Reichweite bringt, als vielleicht kein Foto oder ein Foto, wo du denkst, okay, ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen unpassend, sieht zwar gut aus.
Ja, ich würde schon sagen, also dass das... Es kommt so ein bisschen auf die Headline an. Es gibt auch sogenannte so in Anführungszeichen Statement-Posts. Ne? Da ist jetzt zum Beispiel, ich habe gerade so einen gefunden, er schreibt in der Headline, achte verdammt nochmal auf dich, und dann sein Signature-Move mit dem grünen Haken. Und da ist es auch so ein Stock-like-Foto, aber da kommt das einfach gut, weil die Headline so eine sehr, ja, einfach so ein Statement ist, und dann ist es cool, wenn man ein professionelles Bild hat, wo man gerade in die Kamera schaut. Also da passt das. Ne? Das heißt gar nicht, dass man das gar nicht mehr machen sollte, aber es gibt so andere Bilder oder gar nicht nur Bilder, ehrlich gesagt, und gar nicht nur Selfies, sondern ich rede vor allen Dingen auch so von so Grafiken. Also was ihr ja immer sehr cool macht, ist so auseinanderzunehmen, warum hat jetzt irgendeine Aktion, die ihr gemacht habt, besonders viele Sales generiert, oder was habt ihr gemacht, um die Umsätze bei so einem Black Friday zu hebeln oder. Und ich glaube, da fände ich es cool, auch mal wieder so Charts oder so Grafiken zu sehen, und ich glaube, das ist auch was, oder so Google Trends oder so habt ihr auch immer mal veröffentlicht. Das sind so Sachen, das ist Content, den ich persönlich auch nochmal sehr cool finde und der das auch nochmal abwechslungsreicher macht. Und das finde ich ist so eine Sache, die ich versuche, auch irgendwie immer stärker nochmal so zu promoten. Hey, da wirklich nicht nur in Form von Text das mit Wissen aufzuladen und das mit dem Foto zu verbinden, sondern man kann das ja auch noch mit einfach geilen Charts, Statistiken und so weiter anreichern, und dann ist das vielleicht noch geiler. Und ich finde auch nicht schlimm, dass die Posts dann mal nicht so gut performen, weil ich glaube, sich das langfristig in den Zielen trotzdem auszahlt, ne? Weil ein Ziel ist ja auch irgendwie die Positionierung als Experte vielleicht im Bereich E-Commerce. Und da ist auch nicht schlimm, wenn nicht jeder Post 600 Likes bekommt, sondern einer mal, keine Ahnung, 150 oder 200 Likes, aber dafür man einfach so sieht, so okay, wow, krass, der hat wirklich was zu sagen, der kann das mit Zahlen zeigen, der kann das mit coolen Charts zeigen. Und ich glaube, das macht eine Brand langfristig erfolgreich. Und das ist auch so das, was ich echt unseren Kunden immer mitgebe. So klar, die Selfies oder die Fotos von euch mit einer witzigen Story werden immer reichwertenstärker sein, aber würde ich deswegen jetzt nur noch solche Posts auf LinkedIn machen? Nein, auf keinen Fall, weil das halt in meinen Augen nicht nachhaltig zielführend ist.
Das finde ich voll interessant, dass du das sagst, weil das Problem oder die Thematik haben wir super oft, auch bei Snoxalting, dass wir von meinem Profil aus da ja posten und wir immer sehen, dass diese persönlichen Posts, wo es ums Team geht und ja viel weniger irgendwie Daten- und Faktenbasiert ist, sondern halt ja einfach viele so Team-Thematiken und irgendwie, dass wir so einen Post zum Beispiel hatten, dass wir einen Team-Workshop hatten und da sehen wir, solche Posts funktionieren unglaublich gut.
Total.
Und dann stecken wir super viel Arbeit in irgendeine Grafik, in irgendwas sehr natürlich Amazon-spezifisches. Natürlich ist die Zielgruppe da spitzer, aber wir merken bei so Post, das ist halt die Reichweite vielleicht noch ein Drittel. Aber du würdest sagen, mach das trotzdem weiter und haltet den Mix bei.
Total, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das setzt sich, glaube ich, langfristig durch. Oder ich würde so sagen, es macht den Unterschied. Weil selbst auf LinkedIn und selbst wenn das eine sehr, ich sag mal, insgesamt sehr hochkarätige Zielgruppe ist, gibt es auch da ja nochmal Unterschiede. Ne? Zwischen Geschäftsführern und Mitarbeitern und über die folgt dir eine C-Level-Ebene oder sind das, ich weiß nicht, alles Berufseinsteiger, die einem folgen. Und ich glaube, da ist es schon auch nochmal ein Unterschied. Und ich glaube, glaube ich auch, wenn man sich die Likes anguckt von Leuten, die hauptsächlich letztendlich so einen Selfie-lastigen Content machen und sich die Likes immer anguckt, wer schaut sich das denn an? Und dann sind das von mir aus 500 Likes und jemand anders macht sehr inhaltlich getriebenen Content und sind vielleicht nur 20 Likes, sind es aber nochmal 20% oder diese 20 Leute vielleicht auch die hochkarätigeren Kontakte. Zumindest ist das, wie ich das sehe, wenn ich mir die Leute auch mal angucke, die das liken. Und dann ist aber auch einfach wieder die Frage, was ist dein Ziel? Das ist überhaupt gar keine Wertung. Das eine ist besser oder schlechter, sondern was ist dein Ziel? Wen willst du da erreichen? Willst du einfach, egal wen, hauptsache eine große Sichtbarkeit und hohe Community und einen Influencer-Status dir aufbauen und als Speaker tätig sein, dann ist es tatsächlich nicht so wichtig, ob das nur die hochkarätigen Leute sind oder ob das einfach eine ganz große, breite Masse ist, in der du bekannt bist. Ne, das ist dann sogar besser. Aber ich glaube, da kommt das extrem echt einfach auf die Zielausrichtung an.
Als du wann hast du angefangen? 4, 5 Jahren mit LinkedIn, als der volle Fokus da drauf lag, ungefähr? 4, 5 Jahre?
Ja, 4 Jahre, ja.
Damals war LinkedIn ja noch nicht, muss man schon sagen in dem Kontext. So geil. Damals war das noch nicht so die Plattform, so wie sie heute ist. Ich glaube, heute kommt man da ja nicht mehr außen rum. Und mittlerweile muss man sagen, das ist so die Plattform für Personal Branding. Da gibt's gefühlt gerade im Moment nichts Vergleichbares. Glaubst du, dass in 4, 5 Jahren das Ganze sich einfach noch mehr zugespitzt hat, dass LinkedIn noch größer ist und noch mehr dort stattfindet als jetzt schon? Oder glaubst du, dass da auch noch weitere Plattformen dazukommen?
Ich denke, dass LinkedIn auf jeden Fall immer noch nicht auf einem Peak ist. Also ich glaube, das ist eine Plattform, die auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch weiter wächst. Das auf jeden Fall. Ich habe auch gerade habe ich irgendwelche Zahlen von LinkedIn gesehen. Ich meine, die haben ja jetzt 17 Millionen Nutzer, glaube ich, in Deutschland. Aber verglichen mit wie vielen Millionen Arbeitnehmern oder Angestellten wir haben, ist es immer noch nur letztendlich ein kleiner Teil von denen, die gerade bei LinkedIn aktiv sind. Also das heißt, ich glaube, da ist noch Spielraum. Ich glaube, das geht noch ordentlich nach oben. Wird diese Plattform für immer bestehen bleiben? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist der Lauf der Dinge, dass Plattformen sich überholen, dass Netzwerke sich aufspalten. Ne? Wir haben das ja gesehen, von Facebook auf Instagram, auf TikTok, so wie sich auch Communities weiter bewegen und entwickeln. Und so wird das mit LinkedIn an irgendeinem Punkt mit Sicherheit auch sein. Aber ist der in 5 Jahren erreicht? Puh, nee, glaube ich vielleicht noch nicht. Also ich glaube, die nächsten 3 Jahre wird es auch auf jeden Fall noch wachsen. Und wird das dann in 5 Jahren stagnieren? Könnte sein. Aber ich glaube, dann kommt es auch immer noch drauf an, was LinkedIn draus macht. Ne? Also ich glaube, wenn die es smart machen, hat das eigentlich ein Potenzial, länger bestehen zu bleiben als zum Beispiel Instagram, weil der Unterschied ist doch, dass du auf Instagram aktiv bist, weil du hauptsächlich vielleicht den Content konsumiert. Also du bist da, um den Content von Influencern zu konsumieren, von verschiedenen Brands, wo du vielleicht Fan von bist und so weiter, von Magazinen. Aber auf LinkedIn bist du ja aus einem anderen Grund, und zwar wegen deines Netzwerkes. Und deswegen würde ich sagen, kann man LinkedIn an der Stelle vielleicht sogar auch mal eher mit einem WhatsApp vergleichen, weil WhatsApp haben wir, seitdem es das gibt, auch nicht verlassen. Warum? Weil unser Netzwerk da ist und du kannst nur weggehen, wenn dein Netzwerk mitgeht. So, da aber immer alle irgendwie dann doch auf WhatsApp geblieben sind und auf keine andere Plattform gewechselt sind, sind wir gezwungen, irgendwie da zu bleiben. Und deswegen ist es, glaube ich, für einen TikTok beispielsweise schwieriger, User lange zu halten, weil wenn es irgendwo eine Plattform gibt mit geilerem Content, wo die Experience geiler ist, gehen die Leute sofort dahin, weil die ja nichts anderes da hält. Aber für LinkedIn, wo du dein Netzwerk da hast, ist es zum Beispiel, da ist es, glaube ich, schwieriger, LinkedIn zu überholen. Und ich glaube, das ist so ein Asset und Vorteil, den die Plattform hat, dadurch, dass sie die Netzwerke da haben. Und ich glaube, wenn die das richtig einsetzen, dann kann es auch sein, dass wir in 15 Jahren immer noch alle über LinkedIn aktiv sind. Ja.
Das finde ich einen spannenden Vergleich mit WhatsApp. Fehlt dir noch was bei LinkedIn im Personal Brand Kosmos oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist bei uns immer so das Thema, wo du sagst, so, das nervt dich total, weil uns wird zum Beispiel immer nachgesagt oder auch von vielen Kunden, ah, ihr seid ja super verbandelt mit Amazon und irgendwie, als wären wir die größten Amazon-Vertreter. Und da muss ich immer sagen, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Also wir arbeiten jeden Tag mit der Plattform, aber es gibt super viel, was uns nervt. Hast du da auch sowas?
Was mich nervt, also ja doch, also mir fallen natürlich so an der Plattform mich nervt, weil mir tatsächlich einige Sachen ein, also was, wo ich jetzt spontan dran denke, ist zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, Rumi, vor einem Jahr ungefähr, da hast du doch sowas gepostet, kannst du mir den Post nochmal schicken? Oder wenn ich das Johannes frage, noch schlimmer und schwieriger, weil wie soll der diesen Post raussuchen? Also mittlerweile gibt es zwar Dritttools, wie zum Beispiel Shield AI oder andere Tools, mit denen man sein Profil nochmal analysieren kann. Da zahlst du irgendwie 10 Euro im Monat und kannst dann zum Beispiel eingeben das Datum und dann wird dir der Post ausgespuckt. Aber über LinkedIn selbst hast du ja nicht irgendwie sowas wie eine Timeline, wo du nochmal zurückgehen kannst und dir nochmal angucken kannst, ne, wie war das eigentlich, was habe ich da eigentlich gepostet, sondern du hast nur diesen Feed. Und sehr für mich oder für Johannes, die jetzt viel posten, ne, ist es ja super schwierig, wenn ich von vor 4 Monaten einen Post finden will, ey, da muss ich, keine Ahnung, 20 Minuten lang mein Feed runterscrollen, bis ich da bin. Also das ist, finde ich, nicht so von der Usability nicht so geil. Da wäre es irgendwie cool, so eine Gallery oder irgendwie so eine Timeline oder eine Übersicht zu haben. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mich echt dran aufhängen könnte. Eine andere Sache ist doch, man kann doch, glaube ich, immer noch nicht bei LinkedIn sehen, um welche Uhrzeit man gepostet hat, ne? Sondern da steht immer nur so vor einer Woche oder vor 3 Tagen. Und das ist ja auch super nervig, weil auch das kann man sich natürlich von Tools nochmal auswerten lassen. Aber es wäre halt viel cooler, nochmal zu sehen, ne? Oder schneller gucken zu können, ah, der Post hatte doch damals so gut performt. Man guckt, sucht sich den raus und sieht dann, ah, ich hatte den um 8.30 Uhr gepostet und vielleicht lag es dann auch da an der Uhrzeit. So, aber auch das ist sehr ungenau und ich glaube, das sind ja Sachen, die kann man, da ist ja eh ein Time-Tracker drin, also ich glaube, das ist was, was man theoretisch voll schnell anpassen könnte und sowas fände ich cool, ne? Das sind so ein paar Dinge, die noch ein bisschen besser werden könnten. Also Grüße gehen raus an LinkedIn.
Wenn ihr zuhört.
Ja, genau.
Celine hätte da ein paar Tipps. Wie viele Kunden betreut ihr denn mit der People Branding Company? Also boah, so, dass ihr, also Profile, die ihr wirklich Takeover
Profile, die wir betreut. Hosten, okay. Das müssten jetzt so, ich glaube so 15 sein, ja.
Mhm. Okay.
Genau.
Und bunt gemischt aus allen Bereichen und oder merkt ihr, dass es bestimmte Branchen sind, die viel, viel öfter auf euch zukommen mit Anfragen?
Komplett gemischt. Also das ist total spannend, ne? Das ist auch als Content Manager, glaube ich, extrem spannend, weil du halt dich immer wieder in komplett neue Thematiken einarbeitest. Also von Versicherung über Modebrand bis Inkasso-Unternehmen, alles. Also von bis. Und das ist echt ja, voll verrückt, aber auch super cool, sich da reinzuarbeiten. Aber was alle unsere Kunden verbindet, die sind alle extrem coole Unternehmer. Also ich finde, das ist ein wahnsinniges Privileg, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten zu dürfen. Also beispielsweise die Julia Bösch, die supporten wir auch in verschiedenen Themen und das ist ja die Gründerin von Outfittery und allein so eine Persönlichkeit, so jede Woche in den Calls zu treffen und mit der zu arbeiten, ist einfach mega cool und macht richtig Spaß und das ist so eine Sache, die ich an dem Job einfach extrem schätze, dass das Leute sind, die ja, die du sonst eigentlich, wo du halt sonst nicht mal die Handynummer irgendwie rausfindest und wir können irgendwie mit denen zusammenarbeiten. Das finde ich ist immer, ja, macht extrem Spaß. Von denen lernt man sogar auch extrem viel. Ne? Wenn die dann erzählen aus ihrem Alltag, das ist echt richtig cool.
Habt ihr da bestimmte Auswahlkriterien, nach denen ihr dann auch eure Kunden auswählt? Weil ich nehme an, ihr bekommt so viele Anfragen. Wie sortiert ihr da aus? Oder ist es wirklich, dass ihr euch das alles ganz genau anschaut und gar nicht unbedingt jetzt noch nach der jetzigen Reichweite geht, sondern wirklich schaut, ob ihr da Lust drauf habt?
Naja, also erstmal haben wir einen Preis. Und da ist natürlich dann so die Frage, hey, sind Leute auch bereit, das zu investieren? Weil das ist natürlich klar, du hast deinen eigenen Content-Manager, du hast deinen eigenen Community-Manager bei uns, die sind 24/7 erreichbar, die kreieren die Posts. Das ist natürlich was, wo ja, was natürlich einfach auch einen Price-Tag hat und das eben auf monatlicher Basis und dann schon ja irgendwo auch ein Commitment ist. So. Und das ist mal das Erste. Und dann, ehrlicherweise, wir hatten noch nie eine Anfrage von irgendwem, der uncool ist, muss ich sagen. Also im Gegenteil, das sind echt immer richtig coole Leute. Ich gehe gerade durch und überlege, ob wir mal irgendwen abgelehnt haben, weil der nicht cool war, aber das, nee, gab's nicht. Und ich meine, das ist schon super interessant, weil wenn man die Leute kennenlernt, also gerade auch so, oh, wir haben so eine ganz nischige IT-Beratung zum Beispiel, wo der CEO und Gründer sich positioniert. Und das war im ersten Moment, ich habe noch nie von dieser Firma gehört. Ich habe noch nie von diesem Typen gehört. Ich dachte so, wer sind die und was machen die? Und wenn man sich dann so mit denen trifft und diese Stories hört, also was wir auch in Deutschland für krasse Erfolgsgeschichten haben, ne? Irgendwie so innerhalb von ein paar Jahren auf, keine Ahnung, 30, 40, 50 Millionen Euro Umsatz gewachsen. Und von denen hat noch kein Mensch irgendwie was erzählt. Und ne, sind auch oft immer die gleichen Unternehmerpersönlichkeiten, die irgendwie im Rampenlicht in Deutschland stehen. Dabei gibt es so viele andere krasse Leute da draußen. Und das ist eher die Feststellung, dass wenn man mit denen in Kontakt tritt und sich die Leute anguckt und die Geschichten anguckt, ist man so, okay, wow, why the fuck habe ich noch nie was von diesen Menschen gehört? Das ist eigentlich eher immer meine Reaktion. Und die sind schon alle ja, immer cool. Ja,
ja, finde ich super spannend. Das haben wir auch ganz oft, dass wir Anfragen von Unternehmen bekommen und dann schaue ich mir die an und denke, okay, noch nie davon gehört, weil man hört ja in seiner Bubble schon immer von den gleichen Unternehmen und man denkt immer, man kennt alles. Ich mache das jetzt seit 4, 5 Jahren, da kenne ich alle Unternehmen, oder zumindest alle Unternehmen in einer gewissen Größe. Und da geht es mir so wie dir, dass ich auch manchmal denke, noch nie gehört, und dann befasst du dich mit dem Thema genauer. Wir waren gestern bei einem Textilhersteller, der eine eigene große Marke hat, aber der auch für alle großen Labels Kleidung herstellt, hier in Deutschland, lokal, für Hugo Boss, für Fred Perry. Und du läufst da durch und es ist ein Traditionsunternehmen seit 1800 irgendwas. Und wir konnten uns dann die Produktion angucken und auch da, ne, du bist super selten mal wirklich so dabei, wenn ein Produkt entsteht. Und wir sind da durchgelaufen und ich war so, krass, okay, der hat in der Kleinstadt, wurde irgendwie in der 5. Generation, ist das Unternehmen mittlerweile, und du hast noch nie vorher von der Person gehört. Und die Person hat so viel eigentlich zu erzählen.
Ja,
aus
total,
allen Bereichen.
Total, ja.
Und da geht's mir auch so oft wie dir, dass ich denke, okay, ich habe das Gefühl, ich kenne 5%, wenn ich dann sowas dann sehe.
Absolut, ja, finde ich auch. Also ich glaube, da ja, geht es auch darum, irgendwie mal offen zu werden oder vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein Hint Richtung Medien, weil natürlich habe ich das Gefühl, dass in den Medien auch immer die gleichen Leute aufgegriffen werden, weil die ja auch von unserer Reichweite profitieren. Ne? Also mit Johannes oder über Johannes Klisch irgendwie einen Artikel zu machen im Handelsblatt, pusht ja auch das Handelsblatt, sage ich mal, weil die natürlich wiederum seine Reichweite haben. Er postet darüber, das macht wieder das Handelsblatt, irgendwie legt das wieder mehr in die Köpfe von uns allen. Und ich glaube, da ja, sollten die irgendwie auch hier und da mal versuchen, noch mal mehr auf, ja, bei ihrer journalistischen Pflicht zu bleiben, so ne, andere krasse Leute zu finden, weil es gibt so viele da draußen. Und klar, weil wir alle Reichweite mitbringen, sind wir halt oft die dann auch gefragt sind bei sowas. Aber wir sind mit Sicherheit alle nicht die krassesten. Deswegen gibt es da draußen, glaube ich, noch viel mehr Stories, die man erzählen kann. Ja.
Liebe Celine, wir schätzen heute mal wieder
die Schätzfrage.
In dieser Folge spenden wir 100 Euro an Stelp. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das hattest du ja ausgesucht. Und vielleicht kannst du ein bisschen was darüber sagen, was Serkan und seine Hilfsorganisation auf die Beine gestellt haben.
Ja, super gerne. Serkan kommt aus Stuttgart, ist übrigens auch Stuttgarter des Jahres geworden. Also eine ja, coole Auszeichnung für ihn, was aber längst nicht dem gerecht wird, was er alles macht. Denn Serkan ist, also macht ganz viele Dinge. Er ist in erster Linie eigentlich Menschenrechtsaktivist, also hat so viele irgendwie Missstände in seinem Leben gesehen, hat sich da immer mehr reingearbeitet und ja, sich entschieden hat, sein Leben eigentlich diesem ganzen Thema zu widmen. Und ja, in verschiedene Regionen der Welt fährt, der hilft, das Geld wirklich vor Ort einsetzt. Und man kann echt schön über Instagram, über seinen Kanal verfolgen, was die genau damit machen.
Sehr stark. In dem Sinne, schauen wir mal, wer von uns beiden 100 Euro dahin spendet.
Ah, so läuft das hier also.
Ja,
Finde ich cool, mega. Cool.
So. Ich klicke hier mal auf den Link und da wir heute zu zweit sind, können wir auch einfach die Antwort dann reinsagen. So, wie hoch ist der Anteil weiblicher LinkedIn-Nutzerinnen in den USA? Stand heute 2022?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, mehr als in Deutschland. In Deutschland ist, glaube ich, in etwa 50-50. Ich glaube, es sind 49% zu 51, also 51% Männer. Das meine ich auswendig zu wissen. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr. Gut, dann sage ich jetzt das hier, 58%.
58%. Ich habe 60% gesagt. Celine sagt 58%. Ich hätte jetzt einfach mal auch da getippt, dass die uns so ein bisschen was voraus sind, beziehungsweise die Frauen da einfach ein bisschen bolder unterwegs sind.
Lass uns auch nur eine totale Zahl schätzen.
Okay, das ist eine gute Idee, eine totale Zahl. Okay, Celine sagt 60 Millionen, ich sage 87 Millionen. Dann schauen wir mal nach. Okay, ich glaube, wir dürfen beide spenden, weil, Achtung, im Februar 2022 waren 47,9% der LinkedIn-Nutzerinnen in den USA weiblich. Damit bist du näher dran, aber total sind es 91 Millionen und damit bin ich näher dran. Ich würde sagen, wir spenden beide 100 Euro, oder? Liebe Celine, wir fragen ja auch immer unsere Community, ob sie noch Fragen haben. Und man muss sagen, bei dir kamen so viele Fragen rein wie noch nie. Und eine davon war, wie finde ich mein Thema, für das ich stehen möchte? Und das finde ich eine super spannende Frage, weil ich glaube, das fragen sich super viele. Wo fange ich denn an?
Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die man sich fragen sollte, was will ich denn in Zukunft machen? Ich glaube gar nicht, also sowas zumindest bei mir, ich kann ja mal erzählen, wie ich mich positioniert habe oder was ich mir gedacht habe. Ich habe ja angefangen, als ich noch Studentin war, ne? Also vor 4 Jahren war ich im Masterstudium, ich hatte gar keine Erfahrung, ich hatte gar keinen Peil von irgendwas und ich wollte mich trotzdem auf LinkedIn positionieren. So kann man ja berechtigterweise die Frage stellen, so ey, sorry, aber ein Student, so ey, du hast echt wirklich nichts zu sagen. Und trotzdem hatte ich ja Themen gefunden. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe überlegt, wo will ich denn in Zukunft sein, wo will ich denn in ein paar Jahren sein? Und ich habe mich da mal zu dem Zeitpunkt und bis heute extrem stark für diese ganze Startup-Szene interessiert, für Technologien, für Innovation, also eigentlich für neue Produkte, die uns irgendwie voranbringen, egal in welchem Bereich. Also einfach technologiegetriebene neue Produkte und auch eben die Unternehmen, die daraus entstehen, ne? Und das fand ich total spannend. Also habe ich mich angefangen, für diesen Bereich zu positionieren. Eigentlich nur, weil ich dachte so, hey, wenn ich mich heute schon dafür positioniere, wofür ich in Zukunft bekannt sein möchte, dann komme ich da eben auch schneller hin. So heißt natürlich auch für euch, wenn ihr jetzt sagt so, hey, ich bin gerade, jetzt sagen wir mal, ich bin gerade im Influencer-Marketing in einer Agentur tätig, aber ich will mich vielleicht irgendwie selbstständig machen, dann wäre zum Beispiel ein Schritt zu sagen, okay, poste heute schon ganz viel über Influencer-Marketing, über die neuesten Trends und so weiter, um sich eben so zu positionieren, dass in Zukunft Leute denken, wow, die ist ja so eine Expertin, mit der möchte ich zusammenarbeiten. Und so bekommst du dann auch die ersten Kundenanfragen. Also sich eigentlich heute zu überlegen, was will ich in Zukunft machen und das zu seinem Thema zu machen. Und dabei ist nicht wichtig, ob ihr das heute schon könnt. Im Gegenteil, ist einfach nur wichtig, dass ihr eine echte Leidenschaft dafür habt und Bock habt, die Themen aufzubereiten. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp für alle, die jetzt auch noch nicht so eine ewig lange Karriere irgendwie hinter sich haben, ist, dass ihr gar nicht nur von euch selbst berichtet. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die bei Johannes sehr stark ist. Er erzählt immer eure Geschichten, von Snox die Geschichten. So haben wir das gemacht, ne? so haben wir so und so viel Euro verdient und was weiß ich. Ihr müsst aber nicht nur eure Geschichten erzählen, wenn ihr eben noch keine Erfolgsgeschichten habt, sondern ihr könnt ja auch die Geschichten von anderen erzählen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, weil ich eben selber auch keine Erfolgsgeschichten hatte, habe ich angefangen, Leute zu interviewen und die nach deren Geschichten zu fragen. Oder ich habe auch einfach geguckt, ne, wenn irgendwie ein Startup einen Exit gemacht habe ich halt geguckt, so ey, wie haben die das gemacht oder warum sind die so erfolgreich geworden? Was waren genau die Zahlen? Und dann habe ich einen LinkedIn-Post gemacht über dieses Startup und darüber berichtet, so wie die ihre Company aufgebaut haben. Und das habe ich einfach im Internet recherchiert, ne? So ganz easy. Und da eben auch ja gar nicht vorauszusetzen, dass ihr heute alles wissen müsst, sondern überlegt euch, wo wollt ihr in Zukunft hin? Macht dieses Thema zu eurem Thema. Und wenn ihr heute noch keine Erfolge in dem Bereich habt, dann sprecht über die Erfolge von anderen. So, das macht euch noch größer. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Das finde ich eine sehr gute Leitfrage. Ich glaube, die schreibe ich mir auch nochmal auf. Und ich glaube, da macht man sich nämlich ganz andere Gedanken plötzlich.
Total.
Eine zweite Frage, die noch reinkam, war, wie wichtig sind FollowerInnen auf LinkedIn in Bezug auf die Reichweite?
Gar nicht mal so wichtig, würde ich sagen, ehrlichweise. Also ich habe damals angefangen mit 300 Kontakten und heute bin ich bei über 125.000. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie die Likes, wie die Kommentare, also wie das Engagement mitgewachsen ist, dann ist das eben nicht proportional mitgewachsen zu den Followern, sondern im Gegenteil. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend bei Johannes' Account, weil ich glaube, das ist ähnlich. Ne? Also ich glaube, als er noch 40.000 Follower hatte, hatte er in etwa die gleichen Reichweiten wie jetzt, wo er 60.000 hat. Und das ist eigentlich voll, also ich sage mal, für die Creator voll schade. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Also das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Ruf in Richtung LinkedIn. aber grundsätzlich würde ich deswegen sagen, hat das gar nicht so einen Impact. Ne? Also viel wichtiger ist ja, dass eure Message ankommt. So, dass wenn ihr Kunden gewinnen wollt, dass die richtigen Leute eure Postings sehen. Und dass wenn ihr Mitarbeiter gewinnen wollt, dass die richtigen Leute eure Postings sehen. So. Vielleicht nochmal der Vergleich zu den anderen Plattformen. Ich glaube, es ist nicht so irrelevant wie auf TikTok, weil auf TikTok ist es ja wirklich komplett irrelevant. Und es ist aber auch nicht so wichtig, die Anzahl der Follower, wie auf Instagram, würde ich sagen. Ich würde sagen, LinkedIn ist so, bewegt sich irgendwo dazwischen.
Spannend. Wir haben immer zwei letzte abschließende Fragen. Wann hast du das letzte Mal Why Not gedacht? Einfach, weil das ist ja auch unser Motto, Why Not bei Snox. Wann hast du einfach mal gedacht, Why Not, das mache ich jetzt mal, ob es beruflich oder privat ist. Was kommt da dir da zuerst in den Sinn?
Ja, mir kommt jetzt gerade spontan in den Sinn, wir brauchten noch eine Beschäftigung für Samstag. Wir sind ja jetzt 5 Tage mit unserem Team auf einem Offsite. Wir fahren an den Chiemsee und haben überlegt, so, hey, was können wir Samstag machen? Und ja, irgendwie war hier alles ausgebucht und irgendwie, ja, sind wir irgendwie am See und chillen wir und keine Ahnung. Und jetzt haben wir einfach gedacht, ey, why not einfach mal Boote mieten und den ganzen Tag mit Elektrobooten über den See heizen? Und haben jetzt einfach mal so, ich glaube, 3 oder 4 Elektroboote gemietet und sind auf jeden Fall auf dem Chiemsee ordentlich unterwegs und müssen noch ein bisschen Picknick einkaufen und Bier und Sekt und Aperol und keine Ahnung. Und dann sagen wir alle zusammen, why not? Und düsen über den See.
Das klingt schon mal nach einem sehr guten Team-Event und ganz viel Spaß.
Danke.
Was würdest du denn sagen, wenn du nur eine Charaktereigenschaft von dir selbst nennen müsstest, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute stehst? Welche wäre das?
Ich glaube, Ehrgeiz. Ich glaube, ich bin schon echt ziemlich ehrgeizig und auch super selbstkritisch, was manchmal eher zu viel ist. Also ich zerfleische mich manchmal selber, weil ich so selbstkritisch bin und nie einfach mal sagen kann, das war wirklich gut, Celine, sondern ich finde immer noch einen Fehler. Und ich glaube, so diese Selbstkritik und Ehrgeiz am Ende des Tages, ja, hat die mich schon auch immer vorangebracht und da einfach, ja, dran zu bleiben. Also so diese Dedication, immer dran zu bleiben. Ja, ich würde sagen, so meine ehrgeizige Ader.
Ich liebe diese Frage, weil es kommt immer, und das sage ich auch immer, jedes Mal, es kommt immer eine andere Antwort. Und ich glaube, Ehrgeiz und Selbstkritik war auch noch nicht dabei. Deswegen vielen, vielen Dank, Celine. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe heute auch unglaublich viel nochmal über LinkedIn gelernt, auch wenn ich mir das Ganze natürlich auch schon bei Johannes intensiv seit Jahren anschaue und auch selbst auf LinkedIn aktiv bin. Aber vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen und ich würde sagen, wir spenden jetzt 100 € an Stelp und dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
Vielen, vielen Dank, Romy. Hat richtig Spaß gemacht und ja, ich freue mich auch von dir in Zukunft ganz viel mehr auf LinkedIn zu sehen. Bis bald.
Perfekt. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war eine super spannende Folge mit Celine und ich konnte definitiv auch das ein oder andere Learning für meine Personal Brand auf LinkedIn mitnehmen und ich hoffe, ihr natürlich auch. Und wenn wir schon beim Thema LinkedIn sind, wir würden uns mega freuen, wenn ihr aus den Learnings dieser Folge auch einen LinkedIn-Post natürlich macht und uns darin markiert und wir werden das auf jeden Fall kommentieren und würden uns mega freuen. Nächste Woche sprechen wir dann mit Julian Janssen, dem Content Director von About You, über das Thema Markenaufbau, spannende Marketingkampagnen und Co. Collections, wo About You ja Profi drin ist. Und ja, ihr seht, nächste Woche dreht sich dann auch alles um das Thema Marke und Content und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut!
Snoxhalting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns!
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.